Kommen wir zum zweiten Vortrag in diesem Thread. Max wird uns ein bisschen was darüber erzählen, dass unsere Funkgeräte demnächst nicht mehr uns gehören werden. Er hat es provokativ irgendwie Funkabschottung genannt. Ich habe vorhin gefragt, was das bedeutet, aber soll er selber erzählen. Viel Spaß.
Genau. Hört ihr mich alle? Ja, das ist ziemlich laut, ne? Gut, ja genau. Mein Name ist Max Mehl. Ich arbeite für die Free Software Foundation Europe. Bin da Programmmanager und Koordinator in Deutschland und werde eben was heute über die Funkabschottung erzählen, was auch den im Englischen den Titel Radio Lockdown hat. Das ist die deutsche Übersetzung, die wir dafür gewählt haben. Genau, vor ziemlich genau einem Jahr stand ich hier und habe relativ viel zum Routerzwang erzählt. Das war damals ein großes Thema, wenn es darum ging, unsere Geräte zu kontrollieren. Wahrscheinlich werden es viele von euch mit dem Begriff irgendwas anfangen können. Jetzt geht es um die Funkabschottung. Und es wird klar, das Ding wird wahrscheinlich wesentlich schlimmer, als der Routerzwang jemals hätte werden können. Aber dazu mehr in den nächsten Minuten. Ich fange an, ein bisschen was allgemein über die Funkabschottung zu erzählen. Eine EU-Richtlinie und ein bisschen was zu den Grundlagen dazu erzählen und wie das möglicherweise umgesetzt werden könnte. Dann werde ich erklären, warum das Ganze gefährlich ist, woher eigentlich die Gefahr kommt, denn die ist nicht ganz so offensichtlich. Dann werde ich mich auf die deutsche Umsetzung beziehen, denn die Funkabschottung betrifft alle 28 Mitgliedstaaten, weil es eine EU-Richtlinie ist. Aber in Deutschland gibt es ein, zwei Sonderheiten. Und dann am Ende zum eigentlich spannendsten Punkt, was können wir denn dagegen tun? Und ich hoffe, dass wir auch noch in eine Diskussion reinkommen. Naja, was ist Funkabschottung? Zum einen mal sollte ich mal erzählen, dass die Funkabschottung wirklich alle funkfähigen Geräte betrifft per se. Das heißt, wir reden nicht mehr nur von Routern, das verwechseln einige, sondern eben auch von Mobiltelefonen, Smartphones, von WLAN-Chips in unseren Laptops drin, aber eben auch von reinen GPS-Empfängern, die einfach nur empfangen. Hauptsache Geräte, die irgendwie Funk, absichtlich Funk verarbeiten können, darüber kommunizieren können. Es geht, wie ich schon habe anklingen lassen, um eine EU-Richtlinie. Die heißt im Deutschen Richtlinie zur Bereitstellung von Funkanlagen mit der wunderschönen Nummer 2014/53/EU. Und zwar ist das eigentlich eine wie von vielen Richtlinien, die es in Europa so gibt. Aber was diese Richtlinie zur Bereitstellung von Funkanlagen erst zur Funkabschottung macht, das ist eigentlich dieser winzige Artikel 3.3i, also ein Unterunterpunkt eines Artikels. Auf die Gefahr hin, dass ich die Hälfte von euch jetzt verliere, werde ich jetzt nur einen kurzen Auszug aus diesem Artikel zeigen, was ich aber relativ wichtig finde, denn das ist tatsächlich das Elementare, worauf sich die ganze Funkabschottung, der ganze Radio-Lockdown bezieht. Ich lese vor. Artikel 3.3 lautet, Funkanlagen müssen so konstruiert sein, dass sie die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen. Es gibt eine Auflistung von A bis I, von Punkten, die wir eigentlich alle unterstützen würden. Also zum Beispiel, Geräte müssen so konstruiert sein, dass sie für Menschen mit Behinderungen nutzbar sind. Passend zu der diesjährigen Konferenz. Aber der letzte Punkt, der Unterpunkt I, lautet, sie unterstützen, also sie müssen bestimmte Funktionen unterstützen, mit denen sichergestellt werden soll, dass nur solche Software geladen werden kann, für die die Konformität ihrer Kombination mit der Funkanlage nachgewiesen wurde. Ja, wer schläft schon? Ja. Nochmal, es darf nur Software auf unsere Funkgeräte drauf, also auf Smartphones, Router und so weiter, die irgendwie, wo nachgewiesen wurde vom Hersteller, dass sie konform sind. Ja, was ist denn jetzt Konformität? Konformität meint, die Software oder das Gerät an sich muss quasi die gängigen Funkregularien erfüllen, also darf nicht über diese darf nicht in Funkfrequenzen funken, in die sie nicht rein darf, nicht einer übermäßigen Stärke funken. Es gibt dann noch andere Vorgaben, wie zum Beispiel die Signalreinheit und bestimmte Funktionen, die unterstützt werden müssen von diesen Funkgeräten. Das ist eine relativ lange Liste, das meiste würden wir wahrscheinlich unterschreiben. Das Verrückte eigentlich daran ist, dass die Hersteller nun dafür sorgen müssen, dass die Geräte so abgeschottet werden, dass dort nur solche geprüfte Software rauf kann. Und da fängt eigentlich der ganze Mist, sage ich jetzt mal, da an, in der ganzen Funkabschottung. Denn wenn man sich überlegt, wie wird das umgesetzt im Endeffekt, dann ist das ziemlich gruselig. Ein Szenario ist eine signaturbasierte Verifikation von Software. Das, was die meisten von euch wahrscheinlich schon unter Secure Boot kennen oder unter einer digitalen Rechteminderung, DRM, oder Trust Chains, oder es wird auch teilweise schon jetzt schon verkauft als High Assurance Boot, ja, also höchst sicherstellender Boot, irgendwie sowas. Im Endeffekt vereinfacht könnte das so aussehen. Wir versuchen also auf unseren Laptop, auf dem Router oder auf dem Smartphone irgendwie ein Paket, eine Software hochzuladen. Eine Firmware oder eine Erweiterung, ein Treiber, irgendwie sowas. So, jetzt muss aber der Hersteller muss dafür sorgen, dass zum Beispiel mein Smartphone dass das feststellen kann, ob die Software konform ist. Also ob sie vom Hersteller getestet wurde. Ja? Der Hersteller muss sich also jede Software einzeln anschauen, sagen, die erfüllt, also die macht mit dem Gerät und mit dem Funkchip keine Sachen, die nicht erlaubt sind. Also funkt nicht in Frequenzen, die nicht erlaubt sind. So, das heißt, unsere Geräte müssten eigentlich im durchgehenden Austausch mit den Herstellern sein. Denn so viele Updates, wie regelmäßig kommen, ist es unrealistisch, dass schon diese ganze Signaturprüfung nur auf dem Gerät passieren kann. Das wird irgendwo mit einer Datenbank vom Hersteller wahrscheinlich laufen. Das sind wir uns ziemlich sicher. Das heißt, diese ganzen Geräte funken die ganze Zeit zu den Herstellern und erst dann darf eine Software installiert werden, wenn dann ein OK kommt aus diesem Konformitätscheck. Eine zweite Möglichkeit wäre, was ich eigentlich schon gruseliger finde, das, was viele jetzt schon als Cognitive Radio bezeichnen, also wissender Funk. Quasi könnte es auch intelligenter Funk nennen, ja, ein bisschen ironisch. Die Idee davon ist, dass unsere Geräte eigentlich immer wissen, wo sie gerade stehen und was sie dürfen. Also die Geräte heutzutage, wenn ich einen Router kaufe, dann weiß es nicht genau, wird es jetzt eingesetzt in Japan, wo beispielsweise der WLAN-Kanal 14 erlaubt ist, oder bin ich in Europa, wo er nicht erlaubt ist, darauf zu funken. Ja? Cognitive Radio geht davon aus, dass die Geräte jederzeit wissen, wo sie sich gerade befinden und auch wissen, was sie dürfen. Das heißt, es wird je nach Ort und je nach Einsatz soll quasi eine Funkerlaubnis, eine zeitlich begrenzte oder eine spontane, erworben werden von irgendwo und erst dann darf das Gerät funken. Klingt auch wieder kompliziert, ist im Endeffekt aber relativ einfach zu verstehen. Wir haben hier wieder als Beispiel unser Smartphone. Das weiß quasi jederzeit durch GPS oder durch die Sendemäste, wo es gerade sich befindet. Bin ich in Deutschland, bin ich in Sachsen oder bin ich in Baden-Württemberg, wie auch immer. Und kommuniziert dann mit einer Regulierungsbehörde. Höchstwahrscheinlich müsste es dann so laufen. Also in Deutschland zum Beispiel der Bundesnetzagentur. Und fragt dann, ich befinde mich da, auf welchen Kanälen darf ich funken, mit welcher Stärke darf ich funken. Oder ich würde gerne hier funken, ich würde gerne hier einen WLAN-Hotspot aufmachen oder ich würde gerne mit Bluetooth was senden. Darf ich das denn überhaupt? Ja, dann kommt hier wieder die Frage, darf ich oder darf ich nicht? Und dann gibt es vielleicht ein Okay. Das heißt wiederum, unsere Geräte müssen irgendwie mit so einer zentralen Instanz kommunizieren. Und deswegen sage ich, das ist eigentlich ein Kontrollverlust, den wir da haben. Ja, das ist schon jetzt relativ offensichtlich, dass man, wenn man ein Gerät kauft, nicht mehr mit dem machen kann, was man will, sondern dass es eigentlich durchgehend um Erlaubnis betteln muss, irgendwas zu dürfen. Ich zähle ein paar weitere Sachen auf, warum Funkabschottung gefährlich ist, quasi abgesehen von diesen Szenarien. Zum einen ist es schlimmer eigentlich, dass es alle Geräte betrifft, die irgendwie Funk senden oder empfangen können. Das heißt, wie gesagt, auch reine Empfänger. Ein GPS-Empfänger zum Beispiel, mit dem ich feststelle, wo ich mich befinde, dem wird nun irgendwie vorgeworfen, dass es möglicherweise irgendwie das Frequenzband stören könnte und so weiter. Und da kann ich keinen Einfluss mehr gewinnen auf meine Hardware mit der Software. Also diese Geräte müssen alle abgeschottet werden. Das ist quasi wirklich ein universaler Lockdown. Man kann sich vorstellen, das ist ziemlich schlecht für freie Softwareinitiativen, wie zum Beispiel OpenWRT oder die verschiedenen Android-ROMs, LineageOS und so weiter, aber auch zum Beispiel Freifunk. Denn die sind es gewöhnt, im Laden sich Hardware zu kaufen, Router zu kaufen, Smartphones zu kaufen, eigene Software dafür zu entwickeln und diese Software dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. In der Hoffnung, dass diese die Software nehmen können und auf ihre Geräte, die sie legal erworben haben, aufzuspielen. Jetzt ist aber da so ein Zwischenspieler drin, der sagt, ist die Software erlaubt oder ist sie nicht erlaubt? Kann denn überhaupt mein Router geflasht werden? Na, das sind alles noch so offene Fragen. Schlimm ist es hier, dass es auch möglicherweise die WLAN-Treiber betrifft. Also in Linux-Distributionen könnte es zum Beispiel sein, dass es bald keine freien WLAN-Treiber mehr gibt oder nur noch verzögert, weil eben auch diese geprüft werden müssen von den Herstellern, ob die Software, also die Treiber an sich selbst, nicht mit dem Funkchip irgendwas machen könnten, was verboten wäre. Das ist eben diese Frage der Konformitätsprüfung. Da ist noch sehr viel unklar, in welchem Rahmen sich das befindet. Also der Hersteller muss prüfen, ob eine Software konform ist, ob die nichts Illegales macht. In der Richtlinie steht aber noch überhaupt nichts dazu, in welchem Zeitraum das stattfinden soll. Das heißt, stellen wir uns jetzt vor, Freifunk macht eine neue, oder OpenWRT macht eine neue Version, schickt das nun an die verschiedenen Hersteller, beispielsweise TP-Link, und bittet quasi um Zertifizierung. Man weiß jetzt nicht genau, müssen die das in 2 Wochen machen, in 4 Wochen, oder können die sich 3 Jahre Zeit nehmen? Das ist natürlich katastrophal für Entwickler, die versuchen, irgendwie die Firmware an die Leute zu bringen. Dadurch entstehen natürlich auch noch Kosten. Man weiß noch nicht genau, müssen denn diese Projekte auch noch Geld dafür bezahlen, um geprüft zu werden? Und es ist natürlich eine zusätzliche Bürokratie. Freifunk, aber auch die ganzen freie Software-Initiativen, die ich jetzt hier aufgezählt habe und Dutzende mehr, machen ja eigentlich was schon für die Allgemeinheit und müssen nun mit noch mehr Bürokratie leben, als sie es jetzt schon tun. Da ist irgendwo der Sinn verfehlt, würde ich sagen. Natürlich schlecht für freie Softwareunternehmen oder Unternehmen allgemein, die damit Geld verdienen mit Geräten, das sind zum Beispiel solche, die ebenso fertige Geräte nehmen, eigene Software dafür entwickeln und diese Software dann verkaufen oder die Geräte gebündelt mit der Software verkaufen. Die haben natürlich einen riesigen Nachteil, eben durch diese Konformitätsprüfung. Kann es sein, dass ein Hersteller, TP-Link, den einfach mal sagen kann, ich werde die Software von der Software-Schmiede XY, da lasse ich mir einfach Zeit, bis ich die auf Konformität geprüft habe. Das ist natürlich eine grobe Behinderung von einem fairen Wettbewerb, den man eigentlich erwarten sollte. Schlimm ist es vor allem für diese aufkommende Branche der Internet of Things, dieser Embedded Devices, diese mini-kleinen Geräte, die zum einen wahrscheinlich nicht mehr so wirklich die Kapazität haben, dieses Cognitive Radio umzusetzen, also zu wissen, wo sie sich gerade befinden und dann kommunizieren mit so einem Zentralserver, das ist in vielen gar nicht vorgesehen. Und zum anderen wird politisch natürlich immer gefordert, ja, wir wollen jetzt das große Internet of Things haben und so und die Geräte müssen alle immer geupdatet werden und so weiter, die müssen wir jetzt voranbringen und gleichzeitig wird mit dieser Richtlinie eigentlich genau ins Gegenteil, also in die andere Seite damit gefahren, indem nämlich diese Geräte gerade groß benachteiligt werden und diese wahrscheinlich auch wesentlich teurer werden, weil diese eben auch die Software dafür auf Konformität geprüft werden muss. Weiterhin ist es natürlich schlecht für die Sicherheit. Wir sind es gewöhnt, als einigermaßen sicherheitsbewusste Anwender, dass wir regelmäßig unsere Software updaten müssen. Seien es Router, seien es Smartphone, wie auch immer. Dieser Prozess kann natürlich verzögert werden, denn wir wissen nicht genau, wenn jetzt zum Beispiel OpenWRT oder LineageOS oder wie auch immer ein Update bringt, weiß ich nicht mehr genau, wie schnell kommt das denn bei mir als Anwender an? Wie schnell ist es mir denn überhaupt erlaubt, diese Software auf mein Gerät zu schieben? Dadurch ist natürlich auch ein Nachteil für Software, gerade für freie Softwareprojekte, die mehr auf Sicherheit setzen, dass man nicht mehr genau weiß, ob man sein Gerät überhaupt noch mit diesem bespielen kann. Und de facto ist es auch ein neuer Angriffsvektor. Wenn wir irgendwelche Chips drin haben, irgendwelche proprietären, unfreien Funktionen, irgendwelche Blackboxes in den Geräten, die diesen Prüfprozess machen, ob ich die Software überhaupt aufspielen kann, wenn wir die schon nochmal im Gerät inkludieren, dann ist es natürlich ein weiterer Angriffsvektor, den wir uns da einbauen. Also überhaupt nicht auf die Sicherheit bedacht, obwohl das eigentlich offiziell laut Vorwort die Hauptbegründung für diese Richtlinie ist. Schlecht ist es auch für die Nachhaltigkeit. Ich muss es euch nicht sagen, viel zu viele Smartphones, viel zu viele Router werden eigentlich frühzeitig in das Produktlebensende geschickt. Es gibt keine Sicherheitsupdates mehr vom Hersteller. Bisher konnten wir sagen, na gut, für die meisten Geräte können wir eigene Firmware oder Firmware runterladen und da einen Router, ein Smartphone noch Jahre weiter betreiben, mit Sicherheitsupdates, mit neuen Funktionen. Man weiß zum Beispiel nicht, ob jetzt Hersteller da möglicherweise in Zukunft einfach sagen, wenn unser Gerät nach 3 Jahren nicht mehr unterstützt wird, werden wir auch keine Konformitätsprüfung für neue Software annehmen. Was natürlich auch fatal wäre. Das heißt, diese Geräte könnte man eigentlich auch direkt auf den Müll werfen. Und schlussendlich, es gibt noch weitere Gründe, aber schlussendlich ist einfach dieser Absatz, diese Funkabschottung an sich, schießt unglaublich an dem eigentlichen Ziel vorbei. Eigentlich wollte man mehr Sicherheit schaffen, eigentlich wollte man es leichter machen, oder für Anwender besser machen, Funkgeräte zu benutzen, aber dadurch, dass die meisten Anwender unverhältnismäßig belastet werden und Projekte belastet werden und Firmen belastet werden, schießt das absolut vorbei. Und das eigentliche Ziel quasi, die Leute, die ihre Router oder ihre Smartphones oder wie auch immer so tunen, dass sie in Kanälen senden, wo sie nicht hin dürfen oder Polizeifunk abfangen, wie auch immer, die werden immer Möglichkeiten finden, dass diese bösen Aktivitäten durchzuführen. Aber dadurch dann 99,99% der anderen Benutzer quasi in Mitleidenschaft zu ziehen, das zieht womöglich am Ziel vorbei. Jetzt wird bei euch sicherlich schon, ja, kurze Zwischen. Ich wiederhole es kurz, also es wurde gesagt, Funkamateure machen das ja auch legal. Muss man dazu sagen, dass Funkamateure ausgenommen sind von dieser Richtlinie? Aber nicht von der Hardware, die gekauft wird. Das heißt, die Geräte, die spielen natürlich genauso mit frei verfügbarer Hardware rum und nicht nur mit der speziellen Funkamateur-Hardware. Genau, also es gibt, man findet zahlreiche Gründe. Sind es Verständnisfragen oder? Okay. Kurzes Mikro.
Kurze Anmerkung nur. Ich denke, das Problem ist nicht, dass man die Geräte dann wegschmeißen kann, auch wenn man es vielleicht sollte, sondern dass man dann noch viel mehr Geräte hat, die eben ohne Updates jahrelang weiterlaufen.
Wäre dann der Sicherheitsaspekt, genau, ja. Genau, in euch wird sicherlich schon die Frage gereift sein, woher kommt denn dieser Quark? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Hauptakteur in dem Ganzen ist ETSI, werden vielleicht einige von euch kennen, das European Telecommunication Standards Institute. Die sind mit sowas oft betraut, dass sie sagen, wir schauen uns hier die gängigen Regulierungen an. Und das Ziel dieser Richtlinie, die ja 2014 verabschiedet wurde, ist im Primären natürlich eine Harmonisierung und eine Aktualisierung der alten Richtlinie. Das ist ein gängiger Prozess, der in Brüssel gemacht wird. Die alte Richtlinie, die RNTTE, ist von 1999. Da hat man sich gedacht, wir heben das mal auf den neuesten Stand, hat sich auch einiges getan. Und ein Großteil der jetzigen Richtlinie, der von 2014, ist auch mehr oder weniger eine 1:1 Umschreibung von der alten Richtlinie. Dem hat man auch gar nichts entgegenzusetzen. Allerdings kommen jetzt, was es 1999 noch nicht gab, vor allem diese Software-Defined Radios auf. SDR-Chips. Was ist das? Das sind kleine Chips, die relativ günstig herzustellen sind und im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, ursprünglichen Chips nicht mehr nur auf bestimmte Frequenzen fest eingestellt sind, hardwareseitig, sondern eben durch die Modifikation der Software, durch Treiber, wie auch immer, es möglich ist, ein viel größeres Frequenzspektrum abzudecken und verschiedene Funktionen auszuführen, was natürlich Kosten spart, was irgendwo auch modern ist, aber wodurch eben auch natürlicherweise die Gefahr besteht, dass ich, wenn ich mit der Software steuern kann, was mein Chip tut, möglicherweise auch in Frequenzen oder mit Stärken senden kann, die mir eigentlich nicht erlaubt sind. Ich könnte also zum Beispiel in der Lage sein, Polizeifunk abzuhören. Und so weiter. Das wollte man wohl regulieren, aber leider eben sehr überzogen im Endeffekt. Und der offizielle Grund war aber, dass es Interferenzen mit Wetterradaren gab. Also einige von euch werden es vielleicht kennen, diesen 5 GHz WLAN. Da muss es eine gewisse Funktion geben, das überschneidet sich quasi mit Wetterradaren, muss eine Funktion geben, dass die Router oder die Sender, wie auch immer, mit den Wetterradaren sich austauschen können, damit man da, damit die Frequenz so dynamisch gewechselt wird von dem Router, dass er nicht mit dem Wetterradar interferiert. Das sind zum Beispiel Wetterradare bei Flughäfen in der Nähe. Und das wollte man offiziell verhindern. Dazu muss man natürlich auch sagen, die Fälle von diesen Interferenzen mit Wetterradaren sind verschwindend gering, die Anzahl der Fälle. Und in den meisten Fällen war das nicht irgendwie Freifunk oder OpenWRT, sondern einfach Geräte, die einfach kaputt waren, die einen Wackler haben, wie auch immer. Bitte? Buggy Firmware, wie auch immer. Also hier wieder versucht, mit Kanonen auf Spatzen zu zielen. Das ist auch die Verbindung zu dem sogenannten FCC-Lockdown, den es in den USA parallel gibt, beziehungsweise der ein bisschen früher angefangen hat, in den Medien hochzuköcheln. Das Interessante daran ist aber, dass es nicht diese Initiative nicht von den USA auskam, von der FCC, sondern von Europa aus. Wir haben gesagt, wir möchten gerne diese Software-Defined Radios oder vor allem diese Wetterradare, diese Interferenzen regulieren. Ihr müsst aber mitziehen, weil ihr der nordamerikanische Markt seid. Also es die FCC da mitgezogen, war bürokratisch ein bisschen schneller, das umzusetzen. Und die beschränken sich auch tatsächlich nur auf das WLAN-Band und nicht auf alle Funkgeräte, GPS und Bluetooth und so weiter. Da sieht man also, dass in Europa das Ganze ein bisschen größer angegangen wurde, was eben diese Kollateralschäden mit sich zieht. Frage? Ja? Das ist eben die alte Logik, dass, eigentlich der Benutzer dafür verantwortlich ist, was er tut. Kennt man ja, dass die Bundesnetzagentur öfters in diesen Vans rumgefahren ist und geschaut hat, wo gibt es Störungen, von welchem Haushalt kommt es, und diesen dann entweder informiert hat oder eben auch abgestraft hat, wenn dieser es absichtlich getan hat, ja? Also irgendwie übermäßig gesendet hat, andere Menschen irgendwo behindert hat in der in ihrer Funkausübung, sage ich jetzt mal. Jetzt wird aber diese Verantwortlichkeit einfach umgedreht. Also nun wird die Verantwortlichkeit für das, was die Leute tun, mehr oder weniger auf den Hersteller abgewälzt. Dieser soll verhindern, dass, dass Menschen nichts Böses tun können. Das ist ungefähr so, wie wenn Hersteller von Messern nur dafür verantwortlich gemacht werden oder ihre Messer so absichern können, müssen, dass damit andere Menschen niemanden umbringen können. Ja, dieselbe Logik mehr oder weniger. Ja? Also ein kompletter eine Haftungsumkehr eigentlich, die dem Ganzen widerspricht. Ich komme zur deutschen Umsetzung. Denn die EU-Richtlinie, also Richtlinien, werden ja nicht eins zu eins quasi in Gesetz umgemünzt, sondern müssen in allen Mitgliedstaaten in Europa quasi ein eigenes Recht eingepflegt werden. In Deutschland heißt das Funkanlagengesetz, FAG, und das ist aktuell dabei, dass es erste Beratungen im Bundestag gibt. Eigentlich hätte dieses Gesetz schon bis Juni letzten Jahres umgesetzt werden müssen. Allerdings ist erst jetzt dabei, dass sich der Bundestag damit beschäftigt, dass ein paar Anhörungen schickt, ein paar Ausschüsse. Und diese Richtlinie wird eigentlich wurde fast unverändert umgesetzt. Mit einer Ausnahme aber, die sehr viel Rechtsunsicherheit birgt, nämlich, dass nicht konforme Geräte in der deutschen Umsetzung explizit verboten sind. Das heißt, in der EU-Richtlinie war es so, dass zwar den Herstellern aufgebürdet wurde, ab Juni 2017 müssen die Geräte eben diesen Software-Lockdown oder diesen Firmware-Lockdown, wie auch immer, unterstützen. Aber nicht konforme Geräte, die sich dran vorbeigemogelt haben, oder ältere Geräte, wie auch immer, die werden nicht explizit verboten. Was an sich interessant ist, aber natürlich auch für eine Sicherheit bei uns irgendwie sorgt, dass, wenn wir ein Gerät kaufen, uns relativ sicher sein können, dass wir nicht selbst in Regress genommen werden können. Wenn uns denn die Hardware erlaubt, eine gewisse Software aufzuspielen, die möglicherweise irgendwas tut, was nicht erlaubt ist. In Deutschland allerdings ist das verboten. Bisher ohne Androhung von Strafe, aber immerhin fühlt man sich dann doch nicht mehr ganz so gut, wenn man irgendeine Software aufspielt auf dem Gerät. Genau, das ist eigentlich der Bug in der deutschen Umsetzung. Generell hat Deutschland da nur einen engen Änderungsspielraum. Also das muss eigentlich schon mehr oder weniger eins zu eins umgeschrieben werden, was in dieser Richtlinie steht. Die Aufmerksamkeit, die zu erzeugen, ist trotzdem wichtig. Deutschland hat trotzdem einen gewissen Einfluss. Es könnte Einfluss auf die europäischen Gesetzgeber nehmen, damit diese Richtlinie entschärft wird. Jetzt kommen wir aber zum spannendsten Thema, nämlich, was tun wir denn dagegen? Wir haben es gehört, das ist eine relativ blöde Sache. Zum einen haben wir angefangen, schon vor über einem Jahr, dass wir da Allianzen gebildet haben. Allianzen aus Zivilgesellschaft, aus Industrie, auch aus der Wissenschaft, Leute gefunden haben, die unsere Meinung, unsere Ansicht von dieser Richtlinie teilen. Wir haben dann eine gemeinsame Erklärung gegen die Funkabschottung initiiert, die mittlerweile 50 Organisationen und Unternehmen unterzeichnet haben, also gerade aus der Zivilgesellschaft, die meisten Organisationen, die ihr wahrscheinlich auch kennen werdet. Genau, das war schon mal so das erste Ding, dass man geschaut hat, da möglichst viele zu versammeln. Das zweite ist, dass wir versuchen, die europäische Gesetzgebung zu beeinflussen. Also ich kann jetzt auch nur für die FSFE sprechen, es gibt welche, die gezielt auf Deutschland hinarbeiten. Aber wir versuchen, die europäische Gesetzgebung zu beeinflussen, denn da gibt es eine Möglichkeit, dass wir das Schlimmste abwenden können. Hier wieder ein bisschen Juristenblabla. Es gibt delegierte Rechtsakte. Die Europäische Kommission hat die Möglichkeit, delegierte Rechtsakte, also einfach mehr oder weniger Gesetze zu erlassen, die die Klassen der betroffenen Geräte beeinflussen können, definieren können. Das heißt, die können sagen, Diese Funkabschottung betrifft nicht alle Geräte, sondern nur vielleicht Router und Smartphones und GPS-Empfänger, was natürlich eine schlechte Wahl wäre. Aber sie haben diese Möglichkeit, diese Geräte zu definieren. Das heißt, unsere Chance wäre da, irgendwas reinzukriegen oder möglichst große Ausnahmen reinzukriegen, damit wir zumindest das Gröbste an uns vorbeischlittert. Ja, genau, ich habe es da nochmal zitiert, lese ich jetzt nicht vor, könnt ihr euch selbst durchlesen. Also die Kommission darf das definieren. Und dazu gibt es eine Expertengruppe, die bereitet eben Vorschläge vor an die Kommission, die dann daraus delegierte Rechtsakte macht. In diese Expertengruppe wurden verschiedene Leute eingeladen oder es wurde eine Call for Applications gestartet. Wir haben uns darauf beworben. Es gibt noch zwei befreundete Organisationen, die sich ebenfalls darauf beworben haben. Und wir erhoffen uns eben, damit Einfluss auf diese Klassendefinition zu bekommen, dass wir beispielsweise Router, Smartphones, GPS-Empfänger, Bluetooth und so weiter rausnehmen können. Wir hoffen auch, endlich mehr Hintergrundinformationen zu bekommen, denn vieles ist immer noch unklar, dazu komme ich später noch. Das Problem ist aber, die Brüsseler Bürokratie braucht relativ lange. Wir wissen immer noch nicht genau, ob wir angenommen wurden. Wir haben unsere Bewerbung abgeschickt. Von daher wird sich zeigen, welche Akteure im Endeffekt in dieser Expertengruppe sitzen und wer denn das eigentlich beeinflussen wird. Wir hoffen, wir werden mit dabei sein. Offene Fragen, ich habe schon gesagt, wir haben immer noch viel zu viele technische und rechtliche Unklarheiten. Wenn man so eine Richtlinie durchgelesen hat, weiß, dass es an sich schon kein Zuckerschlecken und keine interessante Nachtlektüre. Diese Richtlinie ist aber teilweise so unklar formuliert, dass man sich eigentlich vieles erraten muss und vieles von woanders zusammenziehen muss. Wir wissen zum Beispiel nicht, was passiert denn ab dem 13. Juni 2017, wenn bis dahin keine Klassen definiert wurden. Wie gesagt, diese delegierten Rechtsakte definieren Klassen von Geräten, die von der Richtlinie betroffen sind. Das wird aber nicht vor dem 13. Juni 2017 passieren. Das wird vielleicht erst in den nächsten Monaten und Jahren passieren, dass diese Klassen definiert sind. Aber was passiert dann ab dem 13. Juni, wenn eigentlich die Hersteller ihre Geräte so abgeriegelt haben müssen? Wir wissen nicht, sind nun alle Geräte davon betroffen oder sind keine Geräte davon betroffen? Wir wissen nicht genau, wie dieser Prüfprozess stattfinden soll, wie der funktionieren soll. Wir wissen nicht genau, oder Hersteller wissen nicht genau, welchen Standards sie folgen sollen. Denn viele der alten Definitionen und Richtlinien und Standards und so weiter fliegen ab dem 13. Juni 2017 ebenfalls raus. Hersteller wissen, oder viele Hersteller wissen nicht genau, was sie da tun sollen. Die meisten ignorieren es. Wir wissen nicht genau, wie die verschiedenen Branchen reagieren, weil Funkgeräte, das ist nun wirklich ein Riesenfeld. Es gibt unglaublich viele Branchen, die da was produzieren. Wir wissen nicht genau, ob sie das Problem überhaupt schon kennen. Gehen eben davon aus, dass die meisten das geflissentlich ignorieren, weil sie ebenfalls nicht wissen, was sie tun sollen. Und es ist unklar, was eigentlich die Vision der europäischen Gesetzgeber ist, der Kommission. Was erhoffen die sich eigentlich? Was stellen die sich vor, welche Geräte davon betroffen werden? Irgendwie muss es doch da eine Idee geben. Aber bisher eben alles offene Fragen, auf die wir immer noch keine Antwort wissen. Was könnt ihr jetzt tun, jetzt in dem Moment? Ihr könntet, wenn ihr ein Unternehmen oder eine Organisation vertretet, könntet ihr unsere gemeinsame Erklärung unterschreiben. Der Link dazu in der letzten Folie. Nehmen wir gerne immer noch an. Ihr könntet der Mailingliste zu diesem Thema beitreten. Da sind mittlerweile unglaublich viele Experten drauf, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennen, aber wie gesagt immer noch daran arbeiten, einige Unklarheiten auszubügeln. Da sind aber auch viele Leute aus der Zivilgesellschaft dabei, die gerne sich dagegen irgendwas tun würden. Und wir koordinieren uns auf dieser Mailingliste. Seid herzlich dazu eingeladen, der beizutreten. Wichtig ist, das, was ich jetzt gerade mache, könnt ihr genauso machen. Redet mit Leuten über dieses Thema. Klärt sie auf. Denn das ist immer noch das große Problem, dass es so viele Unternehmen gibt, so viele Journalisten auch, die nicht genau wissen, was das bedeutet, was da auf uns zukommt. Und das ist momentan das große Ding, an dem wir ebenfalls arbeiten müssen. Und die können natürlich hier auch und am FSFE-Stand, wo ich dann nahe sein werde, diskutieren und könnt das auch mit euren Freunden tun. Ganz wichtig finde ich, unterstützt die FSFE und oder die Leute, die mit uns daran arbeiten. Denn das ganze Ding ist wirklich sehr kompliziert, sehr komplex. Da fließen eine ganze Menge Arbeitsstunden und viele ehrenamtliche Arbeitsstunden rein. Schaut euch an, wer daran arbeitet und versucht die irgendwie mit Manpower oder finanziell irgendwie zu unterstützen oder auch einfach nur mit einer Danke-Mail. das würde uns schon mal sehr weiterhelfen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Okay, habt ihr Fragen?
Hallo, wie ist denn überhaupt ein Gerät definiert in seinem Umfang? Also wäre zum Beispiel vorstellbar, dass Funkchips auch einzeln zertifiziert werden könnten und der Rest des Geräts dann völlig frei für beliebige Software wäre und das Problem damit kleiner ist als dargestellt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Weiß nicht genau, an wen sich diese Richtlinie wendet. Also im Endeffekt betrifft es alle Funkgeräte, alle Kommunikationsfunkgeräte. Das ist an sich natürlich der Chip, aber an sich auch ein Router in der Gesamtheit. Und dann müssen diese Funktionen die Leute oder die Hersteller unterstützen, also diese Abschottung, die das Gerät in den Markt einführt. Das heißt, wenn ich eigentlich einen Router verkaufe, führe ich ja ein Gerät in den Markt ein. Ich muss sicherstellen, dass die Software, die darauf geladen werden kann, nichts Illegales tun kann mit dem Funkchip. Kann natürlich sein, dass nun die Funkchip-Hersteller an sich sagen, wir schotten unsere Chips schon so ab und ihr könnt relativ sicher sein, dass die Software, die dann auf eurem Gerät draufgeladen wird, nichts Illegales tun kann. Aber so genau weiß man es nicht. Und wie gesagt, es gibt bei den SDR-Chips zum Beispiel, ist es ja auch, die werden ja auch frei im Handel verkauft irgendwo. Da trifft es natürlich auch eine riesige Masse an Käufern.
Ja? Also zum einen war es ja so, dass im Prinzip jetzt Funkanwendungen sowieso schon eine Zulassung brauchen. Früher hieß es einfach Postzulassung, das trifft jedes Funkgerät, das muss für einen Funkdienst zugelassen werden. Mhm. Ausnahme ist der Amateurfunk in dem Fall, der spielt eine Sonderrolle. Da war für auch immer der Hersteller schon verantwortlich. Und bei bisherigen WLAN-Modulen oder ähnlichen gab es die als Module mit einer entsprechenden Zulassung in Deutschland oder für Amerika und so weiter. Solange man keine Funkänderung gemacht hat, konnte man das verwenden, ohne für sein Gerät extra eine Zulassung haben zu müssen. Gibt es von verschiedenen Herstellern solche kleinen Sachen. Nicht der Chip, ein Modul, wo eine Firmware drauf ist, das zum Beispiel seriell oder irgendwie anders angesprochen werden kann. Allerdings war das schon in dem Moment aufgehoben, wo man eine externe Antenne anschließen wollte. Mhm. Die Antenne musste mit auf dem Modul sein. Es könnte ja sein, dass das jetzt so auch noch zutrifft. Aber die Frage ist eigentlich dann an euch. Sind solche Module dann noch verwendbar ohne zusätzliche Kommunikation? Oder ist das machbar? Ich meine, wer will da schon meist ein Update drauf machen? Also für mich, für unsere Firma, wo ja. Ich arbeite, geht es da meist um Kommunikation mit ein paar Geräten und so. Also jetzt keine große Internetverbindung.
Ja, das ist natürlich eine Detailfrage. Da müssen wir nochmal vielleicht gesondert drüber reden. Aber der Unterschied, klar, zertifiziert wurde alles bisher. Das Ding ist aber, früher war ich dafür selbst verantwortlich, wenn ich mir da eine stärkere Antenne drauf gebastelt habe, auf dem Router zum Beispiel. Da war ich selbst verantwortlich, aber jetzt geht es tatsächlich an die Software-Schiene, die eigentlich bisher frei war. Ja, klar, also zum einen ist natürlich das Problem bei solchen Projekten, dass so eine Konformitätsprüfung im Funkbereich sehr kostspielig ist. Also erstmal braucht man das Labor. Also man kann sich natürlich selbst zertifizieren, aber wenn man es richtig machen will, geht sowas in die Zehntausende, sowas zu prüfen. Auch zeitlich ist das sehr intensiv. Das ist zum Beispiel schon mal der Tod für die meisten Freifunkprojekte oder zumindest Forks und so weiter. Das wird niemand leisten können. Zum anderen weiß ich nicht genau, wenn ich eine Software bereitstelle, eine Firmware zum Beispiel, ob ich damit ein Gerät neu in den Markt einführe. Weil ich meine, klar, natürlich könnte OpenWRT einen Router nehmen, eine Firmware draufpacken und das dann quasi gebündelt verkaufen irgendwo. Das wäre dann wahrscheinlich ein neues Einführen in den Markt. Aber wenn ich als Benutzer mir ich kaufe mir die Hardware quasi aus dem Laden, das Ding ist vielleicht so zertifiziert, und nehme dann eine eigene Software drauf. Dann führe ich das jetzt nicht neu in den Markt ein, nach meinem Verständnis. Aber ich bin da auch zu wenig Jurist, um das zu wissen. Also können wir auch nochmal gerne drüber reden, aber na, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren würde.
Das ist mir dann eigentlich nur der Betreiber letztendlich. Also ja. wie eine Maschine, die man dann betreibt und dann fällt man unter andere Rechtsgebiete, zum Beispiel betrieblichen Arbeitsschutz, Betriebssicherheitsverordnung, ist dann eben nicht das Einführrecht.
Genau.
Das muss man eben auch bestimmte Sachen machen.
Absolut, ja. Das ist natürlich unabhängig davon.
Ähnlich wäre es hier. Allerdings wäre es dann ein bisschen kritisch zu beachten. Das wäre dann wieder Bereitstellung auf dem Markt. Also zum Beispiel, wenn Freifunk Chemnitz dann die geflashten Router gewissermaßen verkauft.
Ja, genau. Das ist eine Bereitstellung, eine Einführung in den Markt sozusagen. Genau. Was bisher auch geduldet wird, da hast du, glaube ich, gesagt. Ja.
Okay, noch eine Frage? Eine Anmerkung? Also kann auch jeder so ein Statement abgeben.
Ganz kurz, warte aufs Mikro, ja, danke.
Wer bestimmt eigentlich wer bestimmt die Expertengruppen, die dann die Geräteklassen festlegen? Wer legt das fest, wer da reinkommt in diese Expertengruppen?
Zwei Sachen. Also zum einen, das ist eine politische Entscheidung. Also wir haben uns beworben bei der Europäischen Kommission, beziehungsweise genauer gesagt bei DG Grow, also dem Wettbewerbswirtschaftsabteil der Europäischen Kommission. Und die entscheiden auch, wer da reinkommt. Also es ist eine politische Entscheidung. Das Zweite ist, die Expertengruppe bestimmt nicht die Klassen, leider, oder zum Glück, wer weiß, sondern berät nur die Europäische Kommission dabei. Aber wie gesagt, wir wissen nur, dass die Bewerbungen eingegangen sind. Eine Rückmeldung hat bisher noch niemand bekommen. Es wird interessant auf jeden Fall, wer da reinkommt in diese Gruppe und wer sich auch beworben hat darauf.
Software draufkommt, im Endeffekt, weil sie ihren Markt damit sichern wollen.
Finde ich eigentlich fast zu kurz gegriffen. Also natürlich gibt es Hersteller, die daraus einen Vorteil generieren, dass keine Software geladen werden kann und nur noch ihre eigene. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es den meisten Herstellern stinken, Drittsoftware zertifizieren zu müssen. Denn dazu sind sie ja schon eigentlich verpflichtet, dass sie Drittanbieter-Software zertifizieren müssen. Und das kostet natürlich Geld, das ist eine Bürokratie. Sie müssen auch ihre eigene Software testen darauf. Also ich glaube, dass in den meisten Unternehmen, die eine Gewinn, dieses einfach abwägen, eine Güterabwägung machen, die sagen, das ist eigentlich zu viel Bürokratie für uns, das bringt uns gar keinen Vorteil. Ja, aber nach 5 Jahren müssen sie es dann machen, eventuell. Also ich stimme dir zu. Natürlich, wie gesagt, ich glaube, einige haben da einen Vorteil raus, aber ich glaube, die meisten, für die generiert das einen Nachteil. Weil ich meine, die Geräte... Ich glaube, diese Funkrichtlinie ist nicht wirklich das Ergebnis von böser Lobbyarbeit von Industrie, sondern eigentlich mehr ein politischer Fehler. Einfach ein Fehler, da wurde gesagt, wir regulieren das jetzt mal. Hier die Leute, die irgendwo Software drauf spielen, das sind eher alles böse Menschen und Freaks. Die regulieren wir jetzt mal. Und da wurde nicht an die Folgen gedacht. Das ist meine Theorie, die ich dazu habe. Die ist nicht haltbar. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass viele Lobbys oder viele Lobbygruppen oder viele Hersteller davon großartig profitieren werden. Im Endeffekt unterm Strich.
Gab es denn schon Kontakt zur Etsy oder den Leuten, die das geschrieben haben, von eurer Seite?
Leider hören sich die meisten da in Schweigen. Also mit Etsy direkt sind wir gar nicht so wirklich in Kontakt gekommen. Ich habe mit der Bundesnetzagentur geredet und die finden das ganze Problem, aber also da gibt es überhaupt kein Problem. Steht ja auch in den, dazu sagen, in der Richtlinie steht es in den Vorbemerkungen drin, dass auch Open Source freie Firmware, wie gesagt, nicht benachteiligt werden sollte und so weiter. Und die versuchen ja gar nicht damit zu treffen. Und das Gleiche steht auch im deutschen Gesetzentwurf, soweit ich weiß. Aber die zählen eigentlich im Endeffekt nichts. Was zählt, ist das, was schwarz auf weiß in der eigentlichen Richtlinie steht. Aber so ein wirkliches Problembewusstsein haben wir da zumindest bei der Bundesnetzagentur nicht gesehen.
Ja, die Bundesnetzagentur hat ja eigentlich die Aufgabe, die Frequenz sauber zu halten. Und die entziehen sich ihrer Verantwortung oder wollen sich ihrer Verantwortung entziehen, das zu kontrollieren. Das ist eigentlich der Hauptgedanke an der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite lassen sie Powerline Communication zu, was ein absoluter Störsender ist. Das Ding ist ein Sender für mich, obwohl es kein Sender sein darf. Und da wird eben drüber weggeguckt. Und das ist meiner Meinung nach das Hauptanliegen. Die entziehen sich der Verantwortung und wollen ihren Job nicht mehr machen.
Ja, genau. Das neue EMV-Gesetz geht da genau dahin, dass der Funkschutz nicht nur für Amateurfunk, auch für Rundfunkhörer praktisch fast aufgehoben wurde.
Ja. Oder reduziert. Ja. Und ich denke, wir denken eben auch, dass das alte Modell quasi, dass die Bundesnetzagentur einzelne Störer quasi identifiziert, die darüber aufklärt, wie auch immer. Das ist eigentlich das, was das Sinnige ist, weil es sind wirklich nicht viele und sich darum kümmert. Aber stattdessen wird eben versucht, die große Masse an Benutzern zu regulieren und abzuschotten.
Naja, aber das Problem ist ja auch, die Bundesnetzagentur, ich denke, die meisten Störer mittlerweile sind eher defekte Schaltnetzteile und anderes Zeug als irgendwelche Transceiver, die
Breitdrehen oder durch Manipulation. Und ich gehe auch davon aus, dass zum Beispiel Motorola oder andere Firmen, die professionell Funkgeräte herstellen, ist mir irgendwie überhaupt kein Firmware-Mod bekannt, dass irgendjemand jemals versucht hat, da Firmware drauf zu spielen, die irgendwas anderes kann, im großen Stil. Also das ist eher Rauschen von der Menge her.
Wir haben zum Beispiel mit den Leuten von Freifunk relativ viel geredet und arbeiten auch sehr gut zusammen. Die sagen auch, sie haben bisher von der Bundesnetzagentur wahrscheinlich dreimal gehört, so von wegen, da gibt es irgendwelche Probleme. Und zwei von den dreimal waren nicht mal die Software schuld, sondern die Geräte an sich. Da weiß man also, in welchem Umfang sich die Störsender von der die Störung von der Software an sich kommt.
Also für mich ist auch die Frage, inwieweit das Gremium Etsy da nicht auch schon sehr alt und verkrustet ist. Die haben einfach einen, sage ich jetzt mal, Modus operandi, der in die heutige Zeit nicht mehr wirklich reinpasst. Ja? Also in vielen Bereichen da. Mhm. Weil wir haben einmal in den Bereichen, wo wir hier senden, so kurze Reichweiten, dass man eben nicht mehr länderweit irgendwas stören kann. Das heißt, die Störbereiche sind sehr eingeschränkt. Wir haben halt in der Stadt einfach zu viel davon, wie jeder schon mal gemerkt hat. Aber das werden wir durch diese Form von Regulierung nicht in den Griff kriegen. Ja. Also von daher ist für mich auch die Frage, was du skizziert hast, dass man nur jetzt die Ausführungsbestimmungen von diesem kaputten Gesetz versucht zu fixen und dann über die Ausführungsbestimmungen quasi das versucht zu entschärfen, ob man da nicht nochmal an die Wurzel gehen kann und warum nicht. Ja.
Also, was meinst du mit Wurzel genau?
Die eigentliche Bestimmung zu revidieren und nicht dann zu versuchen, die Durchführungsbestimmungen zu fixen.
Du meinst nicht die Klassen definieren, sondern gleich die ganze Richtlinie abschaffen? Das ist eben das Problem, haben wir uns natürlich am Anfang auch überlegt. Es ist natürlich sehr schwer, so eine Richtlinie, die schon längst beschlossen wurde, von 2014 zu revidieren. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Das Realistischste ist noch dagegen zu klagen vom EuGH. Und das wird sehr schwer. Und das heißt, wir versuchen es bisher über die Klassen zu machen und deutlich zu machen, dass dieser 3.3i an sich Quark ist, muss man ja so sagen. Weil der Rest der Richtlinie ist ja eigentlich relativ solide. Ja, nur dieser Subteil.
Ich referenziere jetzt eh genau auf dich, weil du vorhin gesagt hast, dass die jetzt aus deiner Sicht jetzt nicht so den bekannten, also ob man dann nicht über formale Richtlinien dann so eine Aufhebung machen kann, ja, dass es einfach zu unklar ist. Aber.
Also wir haben mit ein paar Rechtsexperten gesprochen und die sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man die ganze Richtlinie da irgendwie kippen könnte. Und
das kann ich bestätigen von anderen Richtlinien, da sind die Barrieren oder die Hürden sehr hoch gelegt.
Ja.
Ein anderer Ansatz, also neben diesen Klassen, den Ansatz finde ich gut, den sollte ihr weiter verfolgen. Den gibt es ja auch für andere Richtlinien, also zum Beispiel Niederspannungsrichtlinie, welches Gerät fällt unter die Niederspannungsrichtlinie, welches Gerät fällt da nicht. Also da gibt es Parallelen. Einen anderen Ansatz, den man vielleicht noch verfolgen könnte, dass man zu jeder Richtlinie gibt es einen Leitfaden. Der wird auch erarbeitet. Ich weiß nicht, wie weit der jetzt für diese Richtlinie mittlerweile gedient ist. Also es heißt eine Interpretationshilfe für zur Anwendung dieser Richtlinie. Dass man sich dort engagiert und reinbringt, in diese sogenannten interessierten Kreise reinkommt, die diese Leitfäden erarbeiten europäisch. Mhm. Und dort, die Interpretationsspielräume, für dieses etwas seltsame Gesetz.
Eine Möglichkeit, ja. Dazu versuchen wir eben tatsächlich in diese Expertengruppe reinzukommen, wo eben genau über 3.3i gesprochen wird und nicht über den Rest der Richtlinie. Hoffen wir auf jeden Fall, ja.
Okay. Noch Fragen offen? Statements?
Du hattest da vorne irgendwas gehabt bezüglich der Konformität ab dem 13. Juni diesen Jahres. Bedeutet das, dass bis jetzt auf dem Markt befindliche Geräte dann an sich nicht mehr konform sind und verboten?
Habe ich vergessen zu erwähnen, ja. Es geht um neu eingeführte Geräte. Also alte Geräte, die bereits auf dem Markt sind, ein Router, den es schon längst im Laden gibt, die sind davon nicht betroffen. Aber Geräte, die ab dann erstmalig in den Markt eingeführt werden, sind davon betroffen. Das heißt, wenn TP-Link, wenn Samsung irgendein neues Gerät vorstellt, was nach dem oder ab dem 13. Juni in den Markt, in den europäischen Markt reinkommt, dann gilt diese Richtlinie. Deswegen ist es eigentlich umso verrückter, weil ja diese Produktzyklen relativ lange sind, dass keine Hersteller immer noch nicht genau wissen, was sie überhaupt tun müssen, welchen Standards sie da folgen müssen, wie diese Software, diese Firmware-Abschottung oder Funkabschottung aussehen soll. Bitte? Wir vermuten, dass es quasi wie auf so ein, da kenne ich mich aber zu wenig aus, dass es wie so ein CE-Zeichen werden wird im Endeffekt. Also es ist ja auch so eine, da war schon die RNTTI, war ja glaube ich auch verbunden mit der CE-Kennzeichnung, dass das quasi dann inkludiert ist. Also wenn das Ding CE drauf hat, muss es diese Funktion unterstützen.
Okay, ich denke die letzte Frage dann, ansonsten kann man dich auch am FSSE stammen.
Gerne, ja.
Wenn ich mir jetzt einen neuen Router kaufe, sagen wir mal so, und eine andere Software verspiele, vor dem, was war es?
13. Juni.
Bin ich jetzt dann nach dem 13. Juni regelkonform? Also wird das noch geduldet oder ist es dann illegal?
Du bist in dem Fall auf jeden Fall regelkonform. Also du hast das Gerät an sich, der Hersteller, der das ja eingeführt hat, den muss diese Richtlinie noch nicht betreffen. Der geht nach den Standards, die auf dem 1999-Ding basieren. Und du selbst hast da keine Verantwortung irgendwo, dass du darauf achten musst. Aber ab dem 13. Juni wirst du womöglich im schlechtesten Fall keine Geräte mehr haben, die du frei mit Software bespielen kannst.
Okay, also bis dahin geht's noch.
Bis eben auf diesen deutschen Sonderfall sozusagen, dass nicht konforme Geräte verboten sind. Wie gesagt, es ist eine Riesenunklarheit, man weiß nicht genau, was man da reininterpretieren kann, ob dann das Gerät, was du hast, was möglich, was nicht konform ist, irgendwie, was irgendwo, dass das verboten wird oder dass du eine Strafe zahlen musst oder wie auch immer, ist eine Riesenunklarheit. Bügeln Sie hoffentlich nach außen im finalen Entwurf. Bitte? Ja, Dieselgate, ja. Genau.
Okay. Vielen Dank, dass du uns auch ein bisschen aufgerüttelt hast. Also ich fand es hochinteressant und ich denke, du stehst noch zu Fragen dann draußen am Stand
zur Verfügung.
Sehr gerne,
heute und morgen noch. Ja. Okay. Danke.